So, ja, hallo. ja, schon mal vorhin hinaus. Es ist, wie gesagt, ne, ein philosophischer Tag und da geht um ein Buch und das ist der Titel vom Buch. What Computers Still Cannot Do. Und das Ding ist geschrieben in 1990, also das ist eine Weile her. Da gibt es auch ganz viel technische Thematik und ich möchte jetzt schon mal sagen, also da weiß ich wirklich nicht alles, ne? Ich weiß so generell vieles, aber es gibt vieles auch, was ihr gerne kritisieren könnt. Wir können das auch, das ist ja alles eher informell, also wir können das dann einfach, dass es lebendig ist und wir können alles klären und besprechen. Genau, ich fange einfach mal an. Die Präsentation wird global ungefähr gleich sein wie die Kapitel vom Buch. Also es fängt an mit einer kleinen Einleitung, in der ich auch meine eigenen Dinge noch erkläre, über den Hype, würde ich mal sagen, den KI-Hype, den wir jetzt auch erfahren in den Medien. Und dann erkläre ich, was Dreyfus in 1990 kritisiert hat an den damaligen Hypes, die es gab bezüglich KI. Und das macht er anhand von drei Thesen. Er meint, dass die KI-Entwickler, sage ich mal, oder von mir aus Forscher, drei Thesen hatten, von denen sie sehr stark ausgingen. Nämlich eine biologische, eine epistemologische, also bezüglich der Logos des Wissens, und eine psychologische Annahme. Und dann erklärt er seine Kritik auf diese verschiedenen Annahmen. Und er endet auch in seinem Buch dann mit verschiedenen Forschungsvorschlägen, wie er denkt, dass es eigentlich weitergehen sollte, damals. Genau, da gibt es noch irgendwelche Quellen. Das ist der Herr Dreyfus. Er ist, wie wir sehen, leider gestorben, 2017. Und er war ein großer Fan von Heidegger. Er hat sehr viel von Heidegger gelesen, und das war eigentlich sein Lieblingsphilosoph. Und das ist auch der Grund, wie ich zu diesem Buch überhaupt gekommen bin. Also ich bin nicht sehr lange Fachinformatiker. Ich bin jetzt vielleicht 2, 3 Jahre in der IT mit Linux und Zeugs beschäftigt. Aber vorher habe ich Germanistik studiert, bin ja Niederländer. Und habe ich mich also mit Heidegger auseinandergesetzt. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass Heidegger komplett unlesbar ist. Also jedenfalls für mich. Und dann gab es diesen Herrn hier und der hat mir das auf Englisch erklärt, was Heidegger gemeint hat, und das war wie eine Befreiung für mich, das zu verstehen und zu lesen. Und dann habe ich auch angefangen zu verstehen, dass diese Philosophie, oder umgekehrt, dass ganz viel Computerzeugs, KI und so weiter, also sehr viel zu tun hat mit Philosophie. Also ich meine, eigentlich meiner Meinung nach essentiell davon abhängig ist. Und da kommen wir jetzt dazu noch ein bisschen mehr. Genau, wie gesagt, es gibt Hypes in der KI. Wir haben jetzt ja einen erfahren. Es gab rund 1972, ich schaue nachher noch gleich, nächste Slide kommt das. Also davor gab es auch schon einen Hype. Es gab 1990 noch einen Hype. Und wie wir sehen, hat Teil 1 reagiert auf einen Hype und Teil 2 hat auf den nächsten Hype reagiert. Und das werden wir uns jetzt mal genauer anschauen. Genau, dann noch ein paar Bilder zu KI. Das wissen ja alle, ne? KI hat also nicht nur, es hat auch in unserer Medienwelt und in unserem Denken, in unserem Mediendenken, vom Medien beeinflussten Denken, unsere Fantasie und alles einen riesen Einfluss. Also wenn wir irgendwelche 13-Jährige fragen, was ist KI, dann wissen die da irgendeine Antwort drauf zu geben, weil sie, keine Ahnung, Star Wars geguckt haben oder irgendetwas. Also es liegt allen Leuten sehr nahe. Darum ist vielleicht auch der Hype umso größer. Genau, zu den Hypes. Also hier, 1956 war ein wichtiger Moment. Es gab in Dartmouth College einen Talk, eigentlich eine organisierte Konferenz mit Workshops. Und dort ist auch der Term Artificial Intelligence zum ersten Mal gefallen. Vielleicht. Also jedenfalls, das steht so im Buch. Und ja, sehr wichtig war es, dass es da einen Forscher gab, auf den kommen wir später noch zurück, der heißt Minsky. Und ich würde mal sagen, der repräsentiert sozusagen eine typische Sorte von KI-Wissenschaftler. Also die Sorte Mensch, würde ich mal, ich sag's mal so, ja, die sehr davon ausgehen, dass alles machbar ist. Das hatte dann, es gab sehr viele Forschungen und sehr viele Forschung war aber auch sozusagen in ihrer Anfangsphase. Es war wie ein Startup. Also alle Leute dachten, wow, die ersten Resultate von diesen Dingen, die sind ja großartig. Und dann haben die gedacht, dann werden die Resultate ganz schnell noch besser werden. Und das, also alle hatten so innerhalb, so, es gab so ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, und in 10 Jahren, dann können wir alles berechnen und in 10 Jahren, dann wissen wir alles und dann kann die KI alle unsere Arbeit übernehmen, bla 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 und so weiter. Das gab es da auch schon. Und dann war das halt so rund 1980 aber noch nicht der Fall. Aber es gab schon einige Systeme, die entwickelt worden sind. Und das waren die sogenannten Expertensysteme, die Expert Systems. Da gehe ich nicht viel drauf ein, aber in Kürze. Expert Systems gehen davon aus, auf etwas, wo ich noch tiefer drauf eingehen werde, sie gehen davon aus, dass die Welt besteht aus sehr vielen Fakten. Und diese Fakten sind alle wahr und super objektiv festgelegt und ändern sich nie. Und diese Fakten, die können wir alle logisch miteinander verbinden und dann können wir alles anhand dieser Fakten berechnen. Die Welt ist also komplett berechenbar. Und sie haben angefangen, das auch zu versuchen. Also sie haben Datenbanken gebaut und dann haben sie die vollgehauen mit irgendwelchen Infos und dann haben die einen Haufen Regeln, ganz viele If-Else-Statements, stelle ich mir vor. Und dann haben die, ja, verschiedenes versucht halt durchzurattern und so Informationen, gute Antworten auf Chat-Prompts zu generieren und so weiter. Es ging so. Ich glaube, es gab schon einige gute Programme, aber sie waren auch sehr brittle. Das bedeutet, man konnte anhand von einer Eingabe in so einem System, wenn das nicht genau richtig war, dann konnte es richtig böse Fehler machen. Das war damals das Problem. Und darauf hat Dreyfus also in seinem Buch vor allem reagiert. Also der größte Teil seines Buchs kritisiert diese Sorte von Systemen, aber vor allem auch diese Sorte von Denken. Und das ist wichtig, weil wir immer noch so denken, obwohl wir jetzt ja neuronale Netze nutzen und so weiter. Ja, dann gab es hier in so 1990 die Renaissance, wie heißt das dort, der neuralen Netzwerke. Ich weiß nicht, ob es eine Renaissance war, aber jedenfalls wurden sie da wirklich groß und wurden für vieles genutzt. Diese Zeit blieb aber nicht, das war richtig faszinierend für viele Leute, aber dieser Hype, der hatte so schnell eine Desillusionsphase und die Leute fanden es dann doch nicht mehr so cool, weil es gab einfach nicht genug Rechenkraft damals. Man konnte nicht so viel anfangen mit diesen Modellen, weil man nicht genug Power hatte, um sie alle auszuführen. Der zweite Teil, das ist der Teil, den wir also auch behandeln, der geht auch maßgeblich auf diesen Hype ein. Genau. Und dann kommen die anderen Hypes, also hier 2010. Dann wurden die neuralen Netzwerke sozusagen richtig eingesetzt und wurden super praktisch mit Speech Recognition und alles Mögliche, was es da so gab. Und naja, das war ein Riesending, ne? Das waren alle super geil und so weiter. Und dann gab es hier Language Models, jetzt ChatGPT 2022, und das ist nochmal ein Riesending in den Medien geworden. So, nur mal um zu zeigen, dass genau diese gleichen Sorten von Sprüchen, die wir alle in den Medien lesen oder in irgendwelchen Filmen sehen, die gab es 1960 also auch schon. Ne? Also hier Newell und Simon, das sind Leute, die sehr viel mit der symbolischen KI gemacht haben. Machines will be capable within 20 years of doing any work that man can do. Naja, war nicht wahr, aber vielleicht wird es ja noch so sein, ne? Wer weiß. Oder hier unten, da haben wir den Minsky, den ich schon genannt habe. Within a generation, few compartments of intellect will remain outside the machine's realm. The problem of creating artificial intelligence will be substantially solved. Nicht wirklich. Aber gut. Ja, bevor ich jetzt weitergehe, gibt es hier einen sehr wichtigen Punkt, der kam nicht im Buch vor, aber ich fand ihn sehr wichtig. Und ich fand, den musste ich unbedingt hier noch benennen. Rund 1960, korrigiere mich, wenn ich es falsch habe. Ich habe auch ein Handout übrigens noch hochgeladen, da könnt ihr es noch genauer anschauen. Da habe ich auch noch extra Informationen hinzugeschrieben über diese Sachen und Quotes auch. Und auch einen Link zu diesem ELISA-Skript. 1960 gab es einen Herrn Josef Weizenbaum, ein sehr sympathischer Typ, muss ich sagen, der hat ein Programm geschrieben, ein Chatbot, einer der ersten. Und der hieß ELISA. Also nein, er hieß eigentlich Doktor. Aber er war basiert auf dieses ELISA-Skript. Und dieser Dr. Chad, das war ein Chad, der war ein, das war wie ein Psychiater. Also du konntest mit dem schreiben und über deine Probleme schreiben und dann gab er dir so Antworten zurück. Tell me more. How do you feel about this? Und so, ne? Und das hat, er hat halt gedacht, es ist mehr als, also wie ein bisschen ein Witz, hat er das Teil geschrieben. Aber das hatte, das kam richtig gut an beim Publikum. Die fanden das richtig super. Die fanden das sogar so cool, dass er die, dass sie angefangen haben zu glauben, das Ding wäre lebendig. Also der Turing-Test hatte bei manchen Leuten, also war sehr erfolgreich. Obwohl dieses Skript, ja, das ist, also ich meine, wir können, ich glaube wirklich, dass wir das schreiben können, alle hier im Saal, im Ernst. Also es war richtig simpel. Und ich habe im Handout auch noch den Link, da könnt ihr es selber versuchen und mal anschauen. Das ist einfach ein Parser. Also du tippelst da irgendwas ein und der guckt, ist das Wort da und das auch? Okay, dann stelle ich ihm halt irgendeine random Frage, die irgendwo in einer Liste gespeichert wurde, ja. Mehr ist es nicht, also es ist super simpel. Und was ist jetzt interessant, die Leute, die haben angefangen zu glauben, dass das Ding lebt, dass da wirklich jemand dahinter steckt, dass es wirklich intelligent ist, dass es wirklich unglaublich ist, ja. Und das hat er, diesen Effekt, dem hat er einen Namen gegeben, den Elisa-Effekt. Und der Elisa-Effekt beschreibt die Beziehungsdynamik von Menschen zu Computern. Und ich weiß nicht, also er selber hat das, glaube ich, ist nicht so viel darauf eingegangen, aber man könnte das vielleicht auch als eine Art Animismus, vielleicht als also Anthropomorphismus beschreiben, also dass man tote Dinge anfängt, wie lebendig zu behandeln. Das sehen wir auch ganz viel bei Kindern, die ihre Kuscheltiere zum Beispiel Namen geben oder so, aber auch bei Erwachsenen, die ihr Auto lieben, das Auto hat einen Namen und so weiter und wird für einen persönlich wichtig. Übertragung, was ich da genannt habe, das kommt von Freud. Das bedeutet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem von euch ins Gespräch gehe, dann habe ich schon eine Meinung über diese Person, obwohl ich diese Person gar nicht kenne. Und meine Meinung hat, wurde nach Freud, glaube ich, ihr könnt mich gerne korrigieren, ne? Also hat das damit zu tun, dass du die verschiedenen Beziehungen, die du mit anderen Menschen hattest früher, die projizierst du auf diese Person. Du hast darum schon eine Meinung. Oder die Erfahrungen, die du schon hattest mit anderen Menschen und so weiter. Und es könnte ja sein, dass diese Leute, das waren ja auch nur, ich weiß nicht, relativ normale Menschen, die keine Ahnung hatten von Computern. Computern waren ja auch nicht so weit verbreitet in der Zeit. Ne? Die hatten halt das Gefühl, möglicherweise ist das, die hatten all diese Projizierungen auf diesem Gerät und es war sehr schwer, diese Leute zu überzeugen davon, dass es wirklich nur ein Gerät war, dass es dumm war. Genau, das ist interessant, weil bezüglich des Turing-Tests, also so wie die jetzt verbreitet, so wie die Bedeutung des Turing-Tests, ja, so wie die, also so wie es erklärt wird, populär und in den Medien ist, fasse ich zusammen, wenn du einen Mensch verarschen kannst und du denkst, du wärst auch ein Mensch, dann bist du intelligent. ich würde vorschlagen, ich habe nicht genau gelesen, was Turing dazu sagt, ja, ich glaube, das ist bestimmt komplizierter, aber ich würde sagen, wenn man eine Maschine nicht von einem Menschen unterscheiden kann, dann kann man eigentlich nur ein Ding sagen, nämlich, wir können nicht feststellen, dass diese Maschine nicht intelligent ist. Das bedeutet was ganz anderes, als wenn wir sagen, nur weil sie uns verarscht, ist die Maschine intelligent. Ich finde das einen wichtigen Unterschied und ich glaube, dass der hiermit beim Elisa-Skript auch gezeigt wurde. Ja, jetzt gibt es also wieder so einen Riesenhype, ja? Und ganz viele Leute drehen völlig durch. Es gibt zum Beispiel den Blake Lemoine, ich weiß nicht, wie schlau und wie genial er ist, kann ganz, ganz gut sein, dass er das auch wirklich ist. Und ich glaube, er hat bestimmt mehr Wissen als ich in all diesen technischen Gebieten. Aber er wurde gefeuert in 2022, weil er angefangen hat, also ich finde das ziemlich ähnlich wie mit dem Elisa-Skript, angefangen hat zu glauben, dass der Chatbot ein auf gefühlsbasiertes ein Ding ist mit Bewusstsein. Ja. Dann gab es natürlich hier den Geoffrey Hinton, ein Schwergewicht, also der maßgeblich viel an den Backpropagation-Algorithmus gearbeitet hat. Der hat hier Google, ist er weggegangen und hat auch richtig tolle Interviews, die kann man auch sich online anschauen, richtig cool. Aber irgendwann am Ende von diesen Interviews, wenn man ihn dann anfängt zu fragen, ja, und was denkst du über die Risiken und so, dann geht es sofort so richtig übertrieben los über, ach ja, die bringen uns alle um und weiß ich was. Und dann wundere ich mich halt immer, ja, du hattest am Anfang von deinem Interview Geoffrey, hattest du so viele interessante Dinge zu erzählen und das war alles sehr wissenschaftlich. Und dann kommst du beim Ende plötzlich zu irgendwelchen Schlussfolgerungen und du behauptest einfach Dinge. Es kann sein, dass ich das meine Meinung ist. Ja, wir können das am Ende auch wirklich noch diskutieren. Aber das ist, so erfahre ich das. Und dann gibt es hier noch eine Menge andere Sachen, ne, die wir alle kennen. Und generell habe ich, jedenfalls ist das meine Erfahrung, habe ich das Gefühl, dass es sehr wenig Kritik gibt bezüglich dieses Hypes in den Medien. Ich habe jetzt nur hier in The New Scientist ein bisschen was gefunden. Das hier ist eine Kritik, die meint, dass dieses ganze dystopische Zeug in den Medien bezüglich KI einfach ein guter Marketing-Trick ist. Und vielleicht ist es auch ein Ego-Trip, ne? Weil man kann da ja sagen, diese Maschinen, die werden uns alle töten. Und weißt du, wer den entwickelt hat? Ich. Oder man hatte auch, oder es gibt auch die, das finde ich auch ziemlich gut, die sagen, ja, es lenkt ab von den richtigen Problemen, dieses KI-Zeugs, richtige Probleme wie, keine Ahnung, Umwelt oder warum herrschen 4 Big Tech-Billionäre, also ungefähr alle so riesig viele Infrastrukturen, ne? Das sind alles riesige, große Probleme und das lenkt einfach davon ab. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich wollte das auch mal benennen. Dann, das ist wichtig, das hier ist ein Hype-Cycle. Und der wurde entwickelt von dem Gardner Institute, das ist eine Consulting-Firma, die ganz viele Marketing-Analysen und so wieder für die ganzen Firmen bereitstellt. Und auch diese Leute, und das sind halt nicht solche, keine Ahnung, semi-linke Leute wie ich, ne? Das sind aber neoliberale Boys, die glauben also auch hier in solche Sachen und sehen das auch schon vorher, weil sie ja mit dem Investieren und Geld machen aufpassen müssen, ja, dass sie nichts verlieren. Und diese Garden-Hype-Cycle, wie funktioniert ein Hype? Das funktioniert sowieso, man hat irgendwann einen Technology-Trigger, irgendwie, keine Ahnung, mega große Erfolge in KI-Forschung und dann hier Peak, keine Ahnung, ChatGPT und alle sind, oh mein Gott, das wird richtig krass. Und dann, doch nicht so geil, wie wir dachten. Und dann gibt es irgendwann ein Plateau von Productivity, wo das also irgendwie gar nicht mehr so besprochen wird in Medien, aber es werden 590 Plugins dafür gebaut und alle nutzen es, so etwas. Hier ist noch einmal genau der gleiche Hype-Cycle, aber dann bezüglich KI von Gardner entwickelt. Und dann sehen wir hier, vor allem hier, ne, bei Peak of Inflected Expectations, die Generative AI, also das ist jetzt ChatGPT zum Beispiel. Und nach deren Meinung, ich weiß ja nicht, wie die Zukunft aussehen wird, wird eine Disillusion folgen und irgendwann gibt es dann hier auch wieder ein Plateau of Productivity. So, das war eine lange Einleitung. Wir kommen jetzt zu Dreyfus wieder zurück. Dreyfus kritisierte, wie gesagt, diese zwei Hypes sozusagen am Anfang, also von in den 1970ern und in den 1990ern. Und einer seiner wichtigsten Kritikpunkte hat zu tun mit dem Wissenschaftsparadigma, mit der Frage, was ist Wissen, und vor allem mit der Frage, was nehmen wir als faktisch an, vor allem als Wissenschaftler. Und er hat gemeint, also das ist auch ein gängiges wissenschaftlich-philosophisches Denkmuster, dass es ein Wissenschaftsparadigma gibt. Und das ist ein Bündel von Annahmen, also fast eine Ideologie sozusagen, die Wissenschaftler, Zeitgeist von mir aus, über längere Zeit vielleicht unbewusst als selbstverständlich erachten. Also sie gehen einfach davon aus, dass es wahr ist. Und erst wenn es eine wissenschaftliche Revolution gibt und irgendjemand beweist etwas Unerhörtes und alle sind mega sauer, dann kann sich das wechseln und haben alle anderen Leute wieder eine neue Selbstverständlichkeit für sich erschaffen und haben vielleicht sogar das Gefühl, dass es schon immer so war, ja? Die Welt und der wissenschaftliche Stand. Genau. Und Dreyfus möchte, hat die Meinung, dass das wissenschaftliche Paradigma, das wir sozusagen nutzen und was die KI-Forschung maßgeblich beeinflusst, dass das ein Wissenschaftsparadigma ist, das es schon sehr, sehr lange gibt. Dass es eigentlich schon aus der Antike stammt. Und er verweist zuerst auf Plato. Das machen ja viele. Und, naja, Plato, zusammengefasst, im Readme steht noch ein bisschen mehr darüber, hat die Welt gesehen als eine, wie gesagt, ich habe vorher schon darauf hingewiesen, als ein Haufen Fakten, und die Dinge haben Eigenschaften und stehen in logischen Beziehungen zueinander. Er hat gemeint, dass echtes Wissen, also das ist sozusagen die, das Ziel, was die Erkenntnistheorie sozusagen herausfinden möchte. Was ist Wissen? Wie können wir es erkennen? Plato hat gemeint, echtes Wissen ist formalisierbar. Wenn ich es nicht, wenn ich es nicht genau aufschreiben kann, dann weiß ich es nicht wirklich. Und ein hartes Beispiel dazu, ne? Formalisierbar ist auch rationalisierbar. Ein Mensch, ein guter Koch, der auf Basis seiner Intuition, oder ein Poet, der auf Basis seiner Inspiration irgendwelche geniale Dinge macht, das wird hier nicht als, als Intelligenz sozusagen erkannt. Das ist keine Intelligenz nach dieser Formulierung. Das ist irgendein Gefummel. Aber das ist keine, kein formalistisch wertvolles Wissen. Plato war lange her, aber wir springen jetzt von Plato sofort in den 16. Jahrhundert zu Hobbes. Und wie wir hier sehen, das ging noch einen Schritt weiter. Also Leute wie Hobbes haben angefangen zu sagen, nee, es ist nicht nur Logik, es ist Rechnen. Echtes Denken und wertvolles Wissen, das wird durch Rechnen. Durch Rechnen bekommt man das. Also ein Koch mit genialem Wissen hat hier keine Chance. Das ging dann noch weiter zu Leibniz, der ja das binäre System ausgedacht, jedenfalls bekannt gemacht hat. Und der hat sogar Dinge geschrieben, so richtig interessant, auch so, ich finde schon richtig in der Richtung von einem KI-Forscher. Der hat gemeint, we can assign to every object its determined heuristic number. Mit anderen Worten, wir können alles mit Nummern versehen. Und dann können wir damit rumrechnen und die Welt bestimmen. Und er hat sogar in einigen Texten von ihm, gibt es richtig so Sachen, worin er schreibt, und ich möchte gerne ein Gerät bauen, das dann diese Nummern sozusagen extrahiert aus der Welt und dann Dinge damit rumrechnet und dann habe ich Macht. Oder so, ne? Und dann wird das genial für uns. Oder irgendwie sowas. Steht im Handout auch mehr dazu, kann ich jetzt nicht auswendig. Genau, und naja, das passt ja eigentlich auch ganz gut zu, ich weiß nicht, ganz viele Leute, die verstehen das Gehirn ja auch als etwas, was rechnet. Und sie denken, also ich kenne einige Leute, die auch ganz schnell gedacht haben, ein Gehirn, das sei irgendwie so etwas Ähnliches wie ein Computer. Und naja, warum nicht? Weil man sucht ja Vergleiche, man möchte ja gerne herausfinden oder irgendwie Dinge in einen Kader bringen, das einem hilft, es besser zu verstehen. Und man kann Dinge ganz gut erklären anhand der neuesten Technologie. Also es gibt in der Zeit, wo die Dampfmaschinen ausgefunden wurden zum Beispiel, richtig viele Beschreibungen von wie der Kopf und der Körper wie eine Dampfmaschine funktioniert. Ne? Also richtig ja, mit Röhren und so und irgendwo und da geht dann irgendwie Energie durch und so weiter. Und ganz logisch habe ich ganz viele Vergleiche gesehen von Menschen, die das Gehirn sehen wie ein Dual-Processor. Linke und rechte Gehirnhälfte irgendwie und die arbeiten zusammen oder sowas, ja. Und das ist auch sowas, wovon Leute ganz schnell ausgehen, ohne dass sie eigentlich mal, also viele Leute jedenfalls, davon ausgehen und nicht so genau gucken, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt wirklich wahr, wovon ich jetzt hier ausgehe? Es ist wiederum verbunden auch mit der Psychologie. Also es gibt den sogenannten Kognitivismus oder Intentionalismus und der geht sehr davon aus, dass die Welt, wie gesagt, ist eine Art berechenbares Etwas, aber wir können eigentlich nur einem etwas vertrauen und das ist das in unserem Kopf. Also hier irgendwo im Kopf gibt es ein Prinzip, wovon wir ausgehen können und das ist, ich denke also wenig. Und von da aus können wir dann anfangen, den Rest der Welt langsam formalistisch zu berechnen. Das ist basiert auf die Philosophie von Descartes. Ich wiederhole es nochmal, Descartes dachte, cogito ergo sum, ich denke, ich bin. Und das ist das Einzige, was ich weiß. Und vom Rest der Welt bin ich mir völlig unsicher. Es gibt nur irgendwelche Repräsentationen der Welt. Und diese Repräsentationen, das sind eigentlich wie Symbole. Zum Beispiel hier dieser Tisch, das ist, was ist das jetzt eigentlich? Es sind eigentlich verschiedene Platten von Holz. Und ich verstehe das als das Symbol, das erkenne ich, das ist ein Tisch. Und das steht in Verbindung hier zum Beispiel mit dem Boden. Da gibt es irgendwelche, es gibt eine logische Verbindung irgendwie und ja, so nehme ich die Welt wahr. Das heißt, der Kontext ist gar nicht wichtig. Die Außenwelt ist eigentlich etwas, wogegen man skeptisch sein sollte. Das wurde ganz groß in der kognitivistischen Psychologie auch und wurde zusammen zu der sogenannten Cognitive Science. Die gibt es immer noch und die ist auch groß und übrigens sehr interessant. Und die war am Anfang sehr beschäftigt mit der, sehr involviert in was zur symbolischen KI wurde. Also die alte KI, die klassische KI, die sich beschäftigt hat mit der Welt als einen Haufen Repräsentationen, Symbolen, die irgendwie logisch miteinander verbunden sind. Genau. Tja, und dann kommen wir halt zur Kritik von Dreyfus damals. Und seine Kritik war, wie wir eigentlich schon wissen, eigentlich, ne? Und wie übrigens von Neumann auch schon gesagt hat damals, unsere Gehirne sind nicht digital. Also gar nicht. Unsere Gehirne funktionieren analog. Es gibt ein bisschen Strom darin, okay, sogar das ist nicht digital. Also es funktioniert auf Action Potentials. Das bedeutet, dass wenn eine Synapse, der andere Synapse sozusagen eine gewisse Frequenz oder eine gewisse Menge an Elektrizität schickt, dann kann sozusagen diese Menge von Elektrizität hat dann schon eine Bedeutung, die hier hat eine andere und die nächste noch ein bisschen mehr und dann hat noch eine noch wieder eine Bedeutung. Also es wäre nicht binär, es wäre vielleicht tertiär oder viel mehr als nur zwei Optionen. Und weiter ist so, dass richtig wichtig ist, dass das Gehirnnetz sich ständig ändert. Und es kann ja sein, dass ich mich hier irre, aber soweit ich es verstehe, ist es so, dass ChatGPT wird zum Beispiel trainiert, generiert, das dauert eine Weile und so weiter, und dann wird es statisch ins Netz gehauen und später wieder mal rausgeholt und dann wieder reingehauen. Während unser Gehirn real-time funktioniert. Wir funktionieren immer real-time. Dann ist es so, dass Dreyfus ist ein Heideggerian, also er glaubt, wie gesagt, in Heidegger. Und Heidegger war ein Philosoph, der Descartes kritisiert hat. Heidegger ging aus vom komplett Umgekehrten von Descartes. Descartes hat gemeint, wir sind gefangen in unserem Kopf und der Rest ist unklar. Und Heidegger hat gemeint, wir wissen nur eins, wir sind in dieser Welt geschmissen, wir sind verwachsen mit dieser Welt und wir funktionieren unglaublich gut in dieser Welt, ohne dass wir es mit unserem hohen, abstrakten, rationalen Wissen selbst erkennen können. Und ich denke, das stimmt. Also ich, zum Beispiel, ich bin ja hier jetzt ziemlich in meinem Kopf beschäftigt und rede mit euch, aber gleichzeitig stehe ich hier. Ich brauche nicht zu überlegen, warum ich hier stehe. Ich verstehe selber nicht mal, wie ich es schaffe, dass ich hier stehe, aber ich kann es einfach. Und so funktioniert ja auch sozusagen das meiste in der Welt. Es liegt für uns vor der Hand. Es ist für uns komplett selbstverständlich. Wir sind in einem Kontext, in einer Welt geboren, in der wir verankert sind und mit der wir komplett verbunden sind. Darum hat er auch gemeint, dass Dinge ohne Kontext für einen Menschen überhaupt nicht funktionieren. Also wenn wir zum Beispiel das Experiment nehmen mit dem Gehirn in der Brain in a Jar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gab ja Gedankenexperimente, was passiert, wenn wäre es möglich, dass wir das Gehirn vom Rest des Körpers separieren und sozusagen könnten wir dann leben? Heidegger meint, nein, wir sind fundamental abhängig von unserem motorischen und restlichen System, damit wir überhaupt etwas auch verstehen können. Genau, und dann kommen hier ein paar Dinge, ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit der Zeit. Ja, das führt halt zu Problemen. Wenn wir also davon aufgehen, dass, wenn wir sagen, das mit dem Heidegger und das mit der ganzen Welt und damit verbunden sein, ist alles Schwachsinn, wir glauben nur an Descartes, wir finden, dass in unserem Gehirn, da ist etwas Superrationales und der Rest der Welt können wir nicht vertrauen. Und wir können aber die symbolischen Repräsentationen, die wir irgendwie wahrnehmen von irgendwelchen Dingen, die können wir schon irgendwie bestimmen und dann können wir die logisch miteinander verbinden. Wenn wir die Welt so sehen und wir wollen einem Computer diese Welt erklären, das müssen wir ja dann machen, dann bekommen wir einen Haufen Schwierigkeiten. Und das wollte ich anhand dieses Beispiels zeigen. Wir haben zum Beispiel das Konzept eines Bachelors. Und wir wollen jetzt ein Expert System, also eine klassische KI bauen, die versteht, was ein Bachelor ist. Und wir machen zum Beispiel ein Chatbot. Und wir sagen, wenn ich jetzt diesem Chatbot frage, was ist ein Bachelor, dann muss er mir die richtige Antwort geben. Dann bekommen wir halt Schwierigkeiten, weil es bedeutet mehrere Dinge. Also es bedeutet ein Universitätsdiplom zum Beispiel. Ein unverheirateter Mensch kann es bedeuten und ein Mensch, mit dem man sich verheiraten kann. Na, gehen wir mal davon aus, wir haben eine gute Database und wir stopfen das alles rein. Dann sind wir ja fertig, oder? Dann gibt es aber ein paar Ausnahmen. Also müssen wir die Liste erweitern. Dann bekommen wir hier, ist ein Mönch ein Bachelor? Das ist eine doofe Frage eigentlich, ja, aber da müssen dann irgendwie irgendwelche Dinge da reinbauen, damit es auch das irgendwie versteht. Ist ein Mensch aus Burkina Faso, eine andere Kultur mit zwei Frauen, ist das ein Bachelor? Ein Kind? Hey. 17 Jahre. Ich glaube, es ist nur für Erwachsene, oder nicht? Nee. Naja, und dann gibt es halt so richtig viele Schwierigkeiten. Und die Leute in den 90ern, also davor, mit der klassischen KI, die hatten auch richtig viele Schwierigkeiten. Und die hatten auch Stress, deswegen. Und Leute wie Dreyfus haben diesen Leuten noch mehr Stress gemacht, weil so ein Unterfahren, so eine, wenn man sowas machen will, dann braucht man ewig viel Zeit und es sieht danach aus, als ob es kein Ende gibt. Also ich meine, für jedes Wort und für jede Verbindung in allem muss man so anfangen, das zu formalisieren. Und es gibt einfach keinen Weg daraus. Also das wird nicht funktionieren. Und das ist jetzt ganz interessant, weil wir haben ja jetzt neurale Netzwerke und die funktionieren ja um einiges besser. Und die funktionieren auch auf einer ganz anderen Basis. Also neurale Netzwerke sind inspiriert von unseren biologischen Systemen, währenddessen die symbolische KI inspiriert ist von unserer logischen Tradition, unser logisches Denken in unserer logischen Tradition, also wie wir das so gemacht haben früher. Genau, und dann sehen wir, dass auch die jetzige KI da Schwierigkeiten hat, obwohl die ziemlich gut ist. Also ich bin schon... Ich möchte nicht zu viel kritisieren, aber trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist. Das ist jetzt ein englisches Beispiel, Entschuldigung, aber das ist auch interessant, weil es wird für uns vielleicht ein bisschen schwieriger. Ich habe mir jetzt gesagt, take the sentence, Little John was looking for his toy box. Finally he found it. The box was in the pen. John was very happy. What does pen mean? Für englische Menschen, jedenfalls die ich kenne in England, die wissen, was ein pen ist. Und ChatGPT kommt auch ganz in der Nähe. Also pen bedeutet tatsächlich teilweise a small enclosed area, often used to contain animals. Das stimmt. Aber es bedeutet auch dieses, wie nennt man das auf Deutsch eigentlich? Also es ist so ein kleines Ding im Wohnzimmer, wo so Babys rumkrabbeln da drin. Ne? So, ja. Und und da hat er halt seine Box gefunden. Und ChatGPT wusste das anscheinend nicht, okay, gut, man kann das ja nachprogrammieren und schon wieder was reinstecken und dann kann man das ja fixen, das Problem vielleicht. Ne? Aber er hat es nicht verstanden und braucht hier, without more context, it's difficult to determine the exact type of pen being referred to. Und dann, wenn man ihn aber weiterfragt, weil er die erste Antwort ja nicht wusste, dann merken wir, dass er noch mehr Kontextwissen fehlt. What age has John approximately? Naja, wir würden alle sagen 1, 2, 3 Jahre oder so. Ne? Das, ich meine, da müssten wir nicht nachdenken, das ist... logisch. Und er hat keine Ahnung. Also es ist, we cannot accurately determine, es ist immer so höflich, Little John's age. We don't have any details about his age. wenn ich ihm jetzt ein bisschen mehr Info geben würde, würde er es schon verstehen. Ne? Also es ist schon ein krasses Ding. Aber ich meine nur, ihm fehlt Kontext. Ihm fehlt Kontext. Vielleicht, weil er keinen Körper hat und unsere Welt überhaupt nicht kennt und keinen Plan hat und nur Internet versteht. Ne? Genau, das bringt uns zum nächsten Problem, was ich ja vorher schon ein bisschen angefangen habe zu benennen. Wir können das Problem fixen, also wir müssen dann wieder in das System reingehen und, keine Ahnung, irgendwelche Weights ändern in diesem neuralen Netzwerk und das wieder ein bisschen verbessern und okay, und dann klappt es oder so. Und dann bekommen wir halt das Simple Grounding Problem. Obwohl das ja eigentlich nicht auf Symbole basiert ist, ne? Bei ChatGPT. Aber wir bekommen ein Grounding-Problem, würde ich sagen. Also auf Basis von welchem Kontext wollen wir hier Dinge verstehen? Der Kontext fehlt. In einem symbolischen System müsste man denn immer den Kontext extra reinprogrammieren. Also wir müssen von außen, wir Menschen, kommen und das Ding fixen. Das Teil kann es nicht selber fixen. Es kann nicht selber entscheiden, dass es etwas nicht versteht. weil es ja völlig nicht verbunden ist mit der Umwelt wie wir. Und ja, und dann gab es halt verschiedene Arten und Weisen, wie man gedacht hat damals mit der symbolischen KI, wie man das jetzt lösen könnte. Also man hat dann gedacht, okay, wir fokussieren uns auf kleine Welten, weil die ganze Welt ist viel zu kompliziert, da kommen wir gar nicht raus. Wir haben keine Zeit dafür und es ist viel zu kompliziert. Also wir fokussieren uns einfach nur mal auf ein Restaurant. Und dann haben wir angefangen, Skripte zu schreiben, und in diesem sind Theaterskripte, die man hat versucht zu formalisieren und dann hat versucht, den Computer sich daran zu gewöhnen. Aber auch diese Dinger, das hört auch nicht auf. Ja? Auch, also wenn man sogar ein Skript nimmt, ein Theaterstück, und sagt, und man optimiert hier eine symbolische KI, dass sie genau das hier funktioniert. Dann gibt es aber nachher wieder ein Skript, weil, keine Ahnung, wir haben hier Szene 1 bis 6, aber leider hat hier der Customer hat seine Bankkarte vergessen, also kann ich zahlen, muss Geld abholen. Also brauchen wir ein Skript, Geld abholen. Und also wie gesagt, die symbolische KI kommt in ein gigantisches regressives Problem. Es kann diese gesamte Menge an Kontext niemals befassen auf diese logische Art und Weise, mit der logischen Art und Weise des Denkens. ChatGPT kann das natürlich viel besser und ist teilweise auch vielleicht eine Lösung, teilweise, für das Problem. Ähnliches Problem, was es bei ChatGPT aber auch jetzt noch und auch bei den symbolischen, also bei den symbolischen KI und bei ChatGPT beides immer noch gibt, ein Problem, ist das Unterscheiden, was ist essentiell und inessentiell. Essentiell und inessentiell ist nicht nur abhängig von unserem Kontext der Welt, ist auch abhängig von unserer Kultur. Das ist auch, ich weiß nicht genau, ich mache einfach weiter. Also es gibt zum Beispiel beim Schachspielen ein gutes Beispiel dafür, was Dreyfus sehr genau beschreibt. Er sagt, wenn wir Schach spielen, dann passiert ja was ganz Interessantes eigentlich. Ne? Während ich so das angucke hier, das Feld, und ich sehe die verschiedenen hier Figuren, und wenn ich geübt bin in diesem Spiel, dann sehe ich plötzlich das Problem. Ich sehe, das ist irgendwie auffällig, da ist etwas nicht in Ordnung. Es ist wie eine Intuition, ich habe nichts gerechnet, ich habe keine logischen Dinge erklärt in meinem Kopf, ich habe nichts gemacht. Es erschien mir plötzlich so und ich habe verstanden, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Und dann fange ich an nachzudenken, ein bisschen mehr. Ein PC muss alle Möglichkeiten durchchecken von A bis Z, früher jedenfalls. Vielleicht gibt's, ich weiß nicht genau, wie die Schachmaschinen funktionieren, da kann mir jemand bestimmt mehr erklären. Aber auch wenn es basiert auf einem neuralen Netz, ist die Art und Weise, wie das Problem gelöst wird von einem Computer, jedenfalls von, nehme ich an, fundamental anders, als wie wir es machen. Genau. Und ja, ein Mensch muss auch nicht erklärt werden, was nicht essentiell ist. Das weiß er einfach. Also manchmal wird er darauf hingewiesen, aber ja. Das ist noch ein kleines Beispiel, was Sie schon kennen. Das wird aber auch schon genannt damals. Ne? Also auch das ist jetzt aus Dreyfus seinem Buch. Und das sind so die typischen Probleme, die man überall auch liest. Hier wurde ein Netz getrennt, das es Panzer erkennt im Wald. Und das hat ganz gut funktioniert an sonnigen Tagen, aber die haben vergessen, dass auf andere Parameter zu achten. Und an einem gewissen Tag hatten die dann andere Fotos mal getestet und die waren schon ganz überzeugt davon, dass das Teil mega gut funktioniert. Und dann haben sie gemerkt, holy shit, der erkennt gar nichts. Der hat nichts entdeckt und wir wissen nicht warum. Und dann nach weiterer Forschung und so haben die entdeckt, okay, auf dem einen Foto war zwar auch ein sonniger Tag, aber die Schatten waren anders. Und anscheinend hat die KI sich wurde trainiert, dass sie diese Schatten erkennt und nicht die Panzer. Und das ist halt wieder so ein Problem, was ist essentiell, nicht essentiell und wie erklären wir das einer Maschine? Ne? Und da gibt es richtig viele Beispiele. Also ich weiß da noch eins von Amazon, ich glaube das war in 2016. Die wollten ihre eigenen KI bauen, die für sie das Recruiting übernimmt, weil sie keinen Bock mehr hatten, Leute selber anzustellen. Ja? Und dann haben die das da entwickelt. Und was kam da raus, nachdem, keine Ahnung, wie viele Leute daran gearbeitet haben, überall Crowdworkers, die diese Daten vorbereitet haben und überall irgendwelche, und dann war das Teil fertig und haben sie es versucht und dann haben sie geguckt, was da so rauskommt, mal getestet und haben sie gemerkt, okay, das Teil nimmt nur weiße Männer zwischen 30 und 50 Jahren an. Weil es hat nur, logisch, ne? Es lernt halt nur die Daten, die es, wie es halt gefüttert bekommen hat, und es hat halt irgendwelche Dinge rausgepickt. Und wir können bestimmt auch jetzt schon besser diese Probleme lösen, aber wir müssen halt dem Ding alles erklären von vornherein. Ja. Dann, genau, wir müssen dem Ding immer von vornherein alles erklären, also so viel wie es geht. Und wir müssen ihn korrigieren, wenn er das falsch macht, weil er kann selber seine Probleme nicht lösen. Und das wird teilweise, nennt man das, das Homunculus-Problem. Und das ist sozusagen das, in der KI steckt eigentlich noch ein ganz kleiner Mensch drin, der die Probleme löst eigentlich, die echten, wenn es darauf ankommt. Ja. Dann, ja genau, es gibt halt schon ein paar Antworten dazu, ne? Man kann Spiele gegen sich selber spielen lassen und es gibt ganz viele mehr Möglichkeiten, schon irgendwie KIs mit sich selber, mit dem dass sie selber lernen können, dass man das irgendwie besser lösen kann, aber das generelle Problem ist damit nicht gelöst. Das generelle Problem ist nämlich, dass wenn wir uns jedenfalls uns selber anschauen, wir sind, und das ist wieder sehr heideggerianisch und sehr wie Dreyfus halt denkt, wir sind in eine Welt reingeworfen und in dieser sind wir aufgewachsen, mit dieser sind wir verwachsen. Und auf Basis davon verstehen wir den Kontext und auf Basis davon verstehen wir selber, was wir machen müssen, um Fehler zu beheben, die wir machen. Und wir können das alles ganz wichtig, ohne zu rechnen und ohne uns Mühe zu geben. Wir brauchen keine Kraftwerke an Energie, die das machen. Genau. Es geht also vor allem über diese widerseitige Abhängigkeit zwischen Körper und dem, was die Intelligenz, was auch immer das genau bedeutet, in uns generiert. Ja, das Beispiel würde ich, glaube ich, mal lassen. Genau. Die Frage ist also, genau, wie ist unser Bewusstsein mit unserem Körper verbunden und wie können wir das besser herausfinden? Und der Dreyfus hat damals gemeint, dass man anfangen muss, auch andere konzeptuelle Frameworks zu nutzen, um das herauszufinden. Er hat vor allem gemeint, dass die Phänomenologie wirklich wichtig ist. Also, dass wir anfangen zu schauen, welche Welt möchten wir denn in den Computer reinprogrammieren? Beziehungsweise, was ist unsere Welt? Also, worin leben wir eigentlich? Oder noch tiefer gefragt, wer sind wir? Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir von der Welt komplett abhängig sind, dann stellt sich halt heraus, wenn wir fragen, wie ist die Welt, dann fragen wir eigentlich auch, wer sind wir? Und wie nehmen wir diese Welt wahr? Also zum Beispiel, er hat halt auch gemeint, wir können manchmal Dinge ganz genau wahrnehmen, aber wir können manchmal auch Dinge kaum wahrnehmen, aber reagieren trotzdem drauf. Ein Beispiel ist, wenn jetzt jemand hier kommt, zu mir kommt und der stellt sich ganz nah an mir dran, dann gehe ich zum Beispiel sofort auf die Seite oder so. Ja? Also das ist ein schlechtes Beispiel, aber ich meine nur, es ist eine Art Hintergrundbewusstsein, das auch funktioniert, weil man auch das auch vieles macht und dass man vielleicht auch als eine Art Intelligenz sehen kann. Genau. Ja. Der Dreyfus kam jedenfalls in 1990 zu einer Schlussfolgerung bezüglich der symbolischen KI, bezüglich also der Idee, dass die Welt aus logischen Repräsentationen besteht, die wir alle komplett beherrschen können, wenn wir irgendwelche Algorithmen drüber schmeißen. Bezüglich dieses Systems hat er gemeint, das kann schlussendlich keine artifizielle General Intelligence, ja, kann das irgendwie nicht, das kann das nicht erreichen. Vielleicht liegt das schon mit Netzwerken. Aber ich denke, dass es eine wichtige Schlussfolgerung ist trotzdem und jedenfalls eine, worüber wir nachdenken können. Möglicherweise sind nicht alle einverstanden. Aber wenn das so ist, dann bedeutet das, dass ein Teil unseres wissenschaftlichen Paradigmas, unseres Ausgangsdenkens, revidiert werden muss. Auch wenn wir diese Netzwerke haben, die neuralen Netzwerke. Genau. Und weiter hat er folgende Vorschläge gehabt, die ich auch jetzt noch sehr spannend finde. Er hat gemeint, ja, wir müssen eigentlich pragmatisch vorgehen. Wir müssen gar nicht versuchen, eine allgemeine Intelligenz zu schaffen, Wir sollten fokussieren auf Wissenssoftware, Dinge, die praktisch sind für uns. Und wir sollten versuchen zu gucken, wie können wir KI nutzen, und das finde ich richtig schön, wie können wir es nutzen, um uns selber besser zu verstehen. Also es geht gar nicht darum, dass wir irgendwelche Übermaschinen bauen, die irgendwelche geniale Dinge machen. Nein, wir können, wenn wir versuchen, uns selber nachzubauen, können wir vielleicht besser verstehen, wie wir selber funktionieren. Genau. Und er hat gemeint, wie gesagt, dass die phänomenologische Forschung, nachdem wie unsere Welt sich gestaltet und welche Welt wir in den Computer reinprogrammieren wollen, dass das dabei maßgeblich wichtig ist. Embodiment also. Er meint, wenn man schon damit weitermachen möchte, mit KI entwickeln, die so wird wie ein Mensch, dann müsste man versuchen, der KI einen Körper zu geben, damit sie wie ein Kind in der Welt aufwächst, verwächst mit der Welt und erwachsen wird in unserer Kultur. Ja, das sind noch ein paar Dinge von mir. Also ich glaube, dass das Wort Intelligenz selber ist richtig schlimm. Also am liebsten würde ich es streichen, aber ich habe es schon sehr oft genutzt. Aber man könnte das, was auch immer man damit meint, das intelligente Verhalten und die Interaktion auch in der Umwelt untersuchen. Zum Beispiel bezüglich Selbstorganisation von Bienen zum Beispiel. Oder, und da anhand von schauen, was man darüber lernen kann, über das Verhalten und über Dinge, die uns als intelligent erscheinen. Bei Bienen ist es zum Beispiel so, dass die anhand von sehr wenigen Regeln so ein sehr komplexes Verhalten erzeugen können und so weiter. Dann gibt es auch non-binäre elektrische Systeme, auf die man weiter eingehen könnte, zum Beispiel auf intelligente, lebendige Netzwerke, wie zum Beispiel Gehirne natürlich, aber vor allem auch Myzele oder Flechten. Das sind lebendige Netzwerke, also das kann man sich auch kaum vorstellen, oder? Das ist ein Körper, der ein Netzwerk ist. Also du bist ein Netzwerk dann und lebst halt irgendwo im Boden. Und man könnte also auch die Intelligenz bei Tieren untersuchen. Und es gibt sogar Leute, die versuchen, diese Flechten hier anzuschließen auf Computern. Das finde ich auch richtig faszinierend. Das ist generell, was ich dazu denke. Und ich denke, und somit wollte ich nur sagen, dass obwohl der Hype ja ganz prima ist, ne, und dass alle sich da das alles super finden und Angst haben, dass die Welt untergeht und so weiter, denke ich doch, dass die Fragen und die Dinge, dass das nicht die richtigen sind. Ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, wie auch Dreyfus meint, zu schauen, herauszufinden, wie wir mit der Welt verwachsen sind und wie wir das besser klären können, wie wir besser verstehen können, wie unsere eigene Welt funktioniert und was wir in einen Computer reinprogrammieren wollen. Tja, das war's.
Dankeschön.